Ich möchte zur Predigt kommen. Ihr könnt mit mir schon einmal aufschlagen im Epheserbrief im Kapitel 6. Und ich möchte ein Stück weit Fortsetzung machen von der Predigt, die der Philipp letzten Sonntag hier gehalten hat. Ich denke, ihr erinnert euch noch, es ging ja um den besessenen Gadarener, den Jesus befreit hat von der Macht der Finsternis. Und ich hatte schon in meinem Herzen eine Überlegung zu diesem Text aus Epheser 6 zu predigen, bevor ich letzten Sonntag hier zum Gottesdienst kam. Und als ich dann das Thema hörte, dachte ich doch, ich glaube, das ist das Richtige. Ich lese die Verse in Epheser 6 ab Vers 10 bis Vers 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wenn man die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs liest, wird das Evangelium beschrieben in seiner Macht, in seiner Kraft. Der Sieg Jesu wird deutlich gemacht über die Macht Satans, über die Macht der Sünde, über das Gericht Gottes. Und wir freuen uns darüber und ich hoffe, dass wir in diesem Sieg auch leben. Und in der zweiten Hälfte dieses Briefes wird der Paulus dann ganz praktisch, das ist ja häufig sein Muster in seinen Briefen, und er macht uns auch bewusst, wie das angewendet werden kann in unserem Alltag. Und hier in unserem Abschnitt weist er uns darauf hin, warum wir eine solche Ausrüstung brauchen für unsere Nachfolge, wie sie uns in den ersten drei Kapiteln beschrieben ist. Denn er sagt, dass wir stark sein sollen in dem Herrn und eine Waffenrüstung brauchen, aber nicht um uns sicher zu fühlen und uns zu brüsten, sondern weil wir einen Feind haben, dem wir gegenüberstehen. Und ich denke, viele Christen machen sich zu wenig bewusst, auch ich manchmal in meinem Alltag, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und dass wir ein Gegenüber haben, dass wir einen Feind haben, wie die Bibel es nennt. Wir hatten auch vor unserer Bekehrung einen Feind. Der war wesentlich schlimmer. Denn vor unserer Bekehrung war Gott unser Feind. Und seitdem wir Jesu Nachfolger geworden sind, haben wir gewissermaßen die Fronten gewechselt. Nun haben wir, so wie es jemand mal gesagt hat, wohl einen mächtigen Feind, Satan, aber einen allmächtigen Freund. Das ist sehr wichtig. Wir haben einen mächtigen Feind, aber einen allmächtigen Freund. Und ich möchte heute, das will ich vorausschicken, mal etwas mehr über diesen mächtigen Feind sprechen. Nicht, weil der mir so wichtig ist, aber weil er oft unterschätzt und gar vergessen wird. Manche von euch, ich weiß nicht, ob hier irgendjemand daran Interesse hat, vielleicht nicht, haben jetzt die Fußball-Europameisterschaft verfolgt. Und da spielen zwei Mannschaften gegeneinander und ich weiß nicht so genau, was die so tun zwischen den Spielen, aber ich habe immer wieder gelesen, dass die Trainer den Gegner sehr genau studieren, um zu wissen, was kommt hier auf uns zu. Und es scheint klug zu sein, auch wenn ich nicht so besonders viel davon verstehe. Und die Christen? Paulus sagt einmal im 2. Korintherbrief im Kapitel 2, Vers 11, uns ist nicht unbewusst, was er im Schild führt. Hinter jeder Versuchung zur Sünde, hinter jedem Gedanken der Bitterkeit oder des Hochmuts oder der Verurteilung anderer Menschen. Hinter jeder Verzagtheit, hinter jeder Angst, hinter jeder Todesfurcht, sogar hinter mancher, ich betone, mancher Krankheit und auch mancher seelischen Schwachheit steckt unser Feind, der uns aus dem Tritt bringen will, der unseren Blick wegwenden will von Jesus, sodass wir Gefangene unserer eigenen Sünde sind. Hinter jedem Krieg, hinter allem Hass, hinter jedem Verbrechen und hinter jeder Sucht steckt Satan mit seiner Macht. Und wenn wir hier sehen, wie Paulus diese Mächte der Finsternis beschreibt, dann beschreibt er sie realistisch und auch durchaus respektvoll. Er redet hier im Vers 12 von Herrschaften, von Gewalten, von Weltbeherrschern der Finsternis, von geistlichen Mächten der Bosheit. Also das ist nicht einfach so Pillepalle, nicht irgendwie so ein kleines Problemchen. Auch wenn wir wissen, dass Jesus Satan besiegt hat, will dieser Sieg in unserem Alltag aber auch immer wieder neu angewendet, erlebt, umgesetzt sein. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir ein realistisches Bild haben von dem, der uns widersteht. Wir müssen uns nicht ängstigen vor Satan, sondern vielmehr angesichts seiner Macht unseren Herrn vor Augen haben und seine Kraft und seinen Sieg, ja die Größe und die Macht seines Sieges, dass wir begreifen, wen hat Jesus besiegt am Kreuz. Und es macht uns bewusst, wie viel Bewahrung wir brauchen und dass es kein Selbstläufer ist, dass wir das Ziel erreichen. Und es macht uns dringlich, wie nahe wir uns an Jesus zu halten haben, der unser Schutz ist, so wie es im Vers 10 steht, dass wir stark sind in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Satan wird in der Bibel beschrieben mit verschiedenen Bildern, Vergleichen, aus der Tierwelt zum Beispiel. Er wird beschrieben als der brüllende Löwe. Er wird aber auch manchmal beschrieben als Schlange. Und mit diesem Begriff wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Satan als Schlange. Ich weiß nicht, ob ihr Schlangen mögt. Ich nicht. Weder die Schlangen, die wir im Zoo anschauen können, solange die hinter einer dicken Glasscheibe sind, mag es ja gehen. Aber die mag ich nicht so besonders. Und ich mag natürlich vor allen Dingen nicht die Schlange, als die Satan bezeichnet wird. Aber es ist gut, dass wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über Schlangen. Ich hoffe nicht, dass ihr dann träumt heute Nacht von Schlangen und dass ihr voll Angst nach Hause geht, ob euch gleich eine Schlange über den Weg schleicht. Aber es ist doch einmal gut nachzudenken, was charakterisiert eine Schlange? Und wir werden sehen, das hat ganz viel zu tun mit Satan. Einmal ist sie doppelzüngig. Das hat ja auch eine Bedeutung in unserer Sprache. Wenn jemand doppelzüngig ist, bedeutet das, der tritt mal so auf und mal so, so wie Satan, der mal als brüllender Löwe auftritt. Und dann als Engel des Lichts, als der sich verstellt, sodass er Jesus ganz ähnlich sieht. Wir sehen das in manchen Irrlehren zum Beispiel, dass Satan auftritt wie ein Engel des Lichts und wir merken gar nicht gleich, mit wem wir es zu tun haben. Satan kennt sich auch in der Bibel ziemlich gut aus. Das hat er bewiesen, als er Jesus gegenübertrat in der sogenannten Versuchungsgeschichte unseres Herrn in Matthäus 4 und Lukas 4. Da ist er dem Herrn Jesus immer wieder mit Bibelversen entgegengetreten. Ich habe auch immer wieder mal Christen erlebt, die haben mir gesagt, ja, weißt du, ich habe eine gewisse Entscheidung getroffen, weil sie einen bestimmten Bibelvers gelesen hatten. Und manchmal musste ich ihnen zeigen, dass sie diesen Bibelvers ganz schrecklich aus dem Zusammenhang gerissen und einfach für ihre Zwecke missbraucht hatten. So ist Satan doppelzüngig. Er gebraucht Gottes Wort, um Christen in die Irre zu führen. Ist er eigentlich raffiniert? Gewissermaßen will der Satan uns mit unseren eigenen Waffen schlagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der Bibel zu Hause sind, so wie Jesus das bewiesen hat. Als der Teufel ihm entgegentrat, als dieser Doppelzüngige mit den Bibelversen, hat Jesus ihm gekontert mit was? Mit der Aussage, wiederum steht auch geschrieben. Er hat also die Aussagen des Satans richtig gestellt durch das Wort Gottes. Deswegen ist die Zeit mit Gottes Wort für uns so wichtig. Vernachlässige die Zeit mit seinem Wort nicht. Du musst deine Waffe kennen, um dem Feind wirkungsvoll entgegenzutreten. Das Zweite, was uns an Schlangen fasziniert, ist ihre Geschmeidigkeit. Ich meine mal zu sehen, wie eine Schlange sich bewegt, das ruft bei manchem Widerwillen hervor und Ekel oder was auch immer. Aber eigentlich ist es faszinierend, wie sie sich so anschmiegt an jeden Untergrund. Ob sie über einen Felsen gleitet oder von einem Baum runter oder ob sie ein Opfer umwickelt, sie ist sehr geschmeidig. Sie kann sich jedem Untergrund perfekt anpassen mit ihrer Körperbewegung. Ein sehr treffendes Bild für Satan, der, wie man so sagt, auf jedem Parkett tanzen kann, der sich jeder Situation perfekt anpassen kann. Ob wir gerade gut drauf sind und fröhlich nach Hause kommen von einem Gottesdienst oder ob wir entmutigt in der Ecke sitzen und denken, hat doch keinen Zweck. Satan weiß, uns zu fangen. Ein Bruder, ein Verkündiger des Wortes Gottes, der hat mal gesagt, wenn er nach einem Predigtdienst nach Hause fährt, fährt der Teufel immer mit ihm nach Hause. Er hat das so im Bild gesprochen. Und das eine Mal sagt er, also heute warst du richtig gut. Und das nächste Mal sagt er zu ihm, also heute war es gar nichts, was du gepredigt hast. Das war beides Mal der Teufel. Satan kann sich anpassen. Er versucht, jene zu verführen, die es ernst meinen. Und er will jene einschläfern, die sowieso nur halbe Sache mit Jesus machen, die den Gottesdienst absitzen und Jesus gewissermaßen vergessen in ihrem Alltag. Ob du ein aktiver Christ bist oder nur ein passiver Stuhlwärmer in der Gemeinde bist, Satan hat es auf jeden abgesehen. Ob wir streng und konsequent sind oder vor allen Dingen unsere Freiheit suchen, um uns möglichst nicht in irgendein Gesetz gefangen nehmen zu lassen, ob wir leicht zu entmutigen sind oder selbstsicher. Ob du am Arbeitsplatz bist oder in deiner Familie, in der Gemeinde, im Urlaub oder im Arbeitsprozess, ob im stillen Kämmerlein oder in der Öffentlichkeit, Satan ist da, ist geschmeidig. Er kann sich jeder Situation anpassen. Deswegen hat Jesus gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Bitte, Geschwister, ihr müsst nicht jetzt in jeder Sekunde eures Alltags nach dem Teufel Ausschau halten. Und doch ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Denn, und das ist das Dritte, die Schlange schleicht sich geräuschlos an. Das ist eine ihrer Taktiken. Und so ist Satan auch. Da kam die Schlange zu Eva und hat ganz vorsichtig angefangen, ein Gespräch mit ihr angefangen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von den ganzen Bäumen hier nichts essen? Merkt ihr? Es war ein Gespräch. Und die Eva war noch ganz entspannt und konnte das ganz entspannt beantworten. Aber sie war schon im Gespräch mit der Schlange. Und wir wissen, wie die Geschichte endete. Der Teufel sagte, stimmt gar nicht, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr gar nicht tot umfallen, ganz im Gegenteil, dann geht das Leben erst richtig los. Satan schleicht sich an, auch in unsere Gedankenwelt hinein. Ich habe das beobachtet bei Hiob, der so treu war Gott gegenüber, aber an dem die Einsamkeit genagt hat, denn er war zeitweise völlig alleine, sogar alleine gelassen von seiner Frau. Dann gab es Vorwürfe, die ungerechtfertigt waren. Und dann begann er sich zu verteidigen. Ich bin doch richtig. Und nicht mal Gott kann mir was vorwerfen. Und keiner versteht mich. Oder ich denke an Jona, der sich geärgert hat über seinen vertrockneten Rizinusbaum und sagte, und mit Recht rege ich mich jetzt über Gott auf. Ja, Satan schleicht sich an in unsere Gedanken. Und das merke ich so manchmal. Da bin ich mit irgendeinem Menschen begegnet und irgendwas hat mich gestört. Irgendwas hat mich vielleicht geärgert oder enttäuscht. Und dann beginnt's in meinen Gedanken zu laufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Und jetzt muss ich wachsam sein. Wisst ihr, ich kann mich sehr gut entsinnen. Ich war mal unterwegs in Stuttgart mit dem Auto und da war ich sehr verärgert. Natürlich völlig zu Recht. Über einen Bruder. Und ich habe mich in meinen Ärger so richtig reingesteigert und so richtig Recht gehabt. Und der war so richtig daneben. Ihr kennt das ja, geht euch ja sicherlich genauso. Natürlich habt ihr Recht. Bis ich auf einmal begriffen habe, wer hat sich hier in meine Gedanken eingeschlichen? Und dann habe ich etwas getan, das müsst ihr auch nicht jedes Mal so tun, aber ich habe ganz laut in meinem Auto gerufen, hinter mich Satan, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Ich musste mich richtig zur Wehr setzen. Denk an David. Seine Armee war im Krieg, er zu Hause, hat sich mal richtig gut ausgeschlafen, hat richtig Urlaub gemacht. Also ich kann das nicht wie David, bis nachmittags im Bett rumliegen. Das ist für so einen Aktivbolzen für mich Gift. Aber er hat das so gemacht. Und dann schlich sich etwas an und ihr wisst genau was. Er war nicht wachsam. Er war nicht da, wo er hätte sein sollen. Sein Herz war nicht dort, wo es hätte sein sollen. Urlaub ist Urlaub und das hat seine Zeit, wie es im Buch Prediger mal heißt. Alles hat seine Zeit, aber jetzt war David am falschen Ort. Und da schlich sich Satan an. Und deswegen ist so wichtig, Geschwister, dass wir auch unsere Gedanken immer wieder neu konfrontieren mit dem Wort Gottes. Heißt es nicht im Kapitel 3 vom Kolosserbrief im Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Gottes Wort muss immer wieder neu das Korrektiv auch für meine Gedanken sein. Ich war schon so oft so überzeugt von der Richtigkeit meines Denkens, bis ich meine Gedanken im Gebet Jesus ausgebreitet habe. Dass ich es wagte zu sagen, Herr Jesus, was meinst denn du zu meinen Gedanken? Und plötzlich merkte, dass er gar nicht meiner Meinung war. Die Schlange hatte sich angeschlichen und meine Gedanken Stück für Stück erobert und erfüllt. Wir brauchen immer wieder neu die Reinigung, auch von all dem, was sich hineinschleichen will, auch in unser Denken, in unsere Prioritäten, in die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir unsere Zukunft planen. Satan schleicht sich an und es muss dir klar sein, dass er das tun wird. Und deswegen sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und seid euch bewusst, so sagt es im 2. Korintherbrief, was er im Schilde führt. Die Schlange kann noch andere Dinge, sie gewissermaßen hypnotisiert ihre Opfer. Als ich ein junger Bursche war, war in unserer Stadt mal eine Ausstellung oder wie man sagen soll, von allen möglichen exotischen Tieren. Und da gab es zu einer festgesetzten Zeit eine Schlangenfütterung. Und das habe ich mir mal gegeben, wie man sagt. Und da wurde, und die zarten Frauenseelen unter uns werden das jetzt kaum ertragen, ein lebendiges Huhn in dieses Terrarium hineingeworfen. Und das flatterte rum und war ganz nervös und die Schlange lag nur da und guckte ihr Opfer an. Und du hast gemerkt, das Huhn wurde immer ruhiger, bewegte sich überhaupt nicht mehr. Tückisch. Man denkt, es ist alles in Ordnung. Das Huhn konnte nirgendwo anders mehr hingucken als in die Augen der Schlange. Und so hypnotisiert Satan uns auch, wenn das das richtige Wort ist, sodass wir ganz fixiert sind auf unsere Probleme. Wir sehen nur noch die Probleme, nur noch die Nöte, nur noch unsere Unmöglichkeiten, nur noch unsere Krankheit, nur noch unseren schwierigen Ehepartner, nur noch unsere Gemeinde, die uns vielleicht auch manchmal Not macht. Oder wir sind fixiert auf unseren Ärger oder unsere Enttäuschung oder auch unser Versagen. Sind so beschäftigt mit dem Versagen und stehen da und sind enttäuscht und niedergedrückt, weil wir versagt haben und können uns nicht mehr bewegen, weil uns die Not, die der Teufel uns ganz groß macht, so vor Augen steht, dass wir von ihnen ganz gefangen genommen sind, wie jenes Huhn von der Schlange. Wir sind dann ängstlich und verzagt und unbeweglich und inaktiv und vielleicht auch depressiv, weil wir gefangen sind von dem, was uns beschäftigt. Ich habe aus dem Alten Testament an zwei Begebenheiten gedacht, die mir außerordentlich gut gefallen. Die eine steht im zweiten Buch der Chronik, im Kapitel 20. Da geht es um den König Josaphat, der in den Krieg gezogen war. Und da stand ihm ein gewaltiges Heer gegenüber. Und er war völlig entmutigt. Er blickte nur noch auf das Heer für einen kleinen Moment. Aber schau, wie das ausging. Er betet jetzt, ab Vers 3, da fürchtete sich Josaphat. Und jetzt, kommt's. Und richtete sein Herz darauf, den Herrn zu suchen. Ja, der Satan wollte ihn hypnotisieren. Schau, wie mächtig bin ich, wie klein bist du, wie unfähig bist du, wie schwach bist du, wie sündig bist du, wie unbegabt bist du, wie und so weiter. Und Josaphat ruft dann aus im Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen und wir, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. Satan will uns gefangen nehmen, auch in unseren Gedanken, uns hypnotisieren, dass wir nur noch auf das sehen, worauf er will, dass wir sehen. Aber wir Christen, wenn wir gesund sind, haben immer die gleiche Blickrichtung. Hier, das Kreuz. Und Satan will uns hypnotisieren, dass wir auf alles Mögliche schauen, aber nicht auf das Kreuz. Und das hier ist berechtigt leer, dieses Kreuz. Denn Jesus lebt, er ist auferstanden, er hat den Tod, er hat Satan besiegt. Und das will uns Satan verschleiern. Und wir lassen uns gefangen nehmen. Oder ich denke an jenen Knecht von Elia im 2. Könige Kapitel 6 oder Elisa, die zwei verwechsel ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang. Es war Elisa, der hatte einen Knecht und die hatten gut geschlafen und am nächsten Morgen macht der Knecht die Fenster auf, lässt frische Luft rein und was sieht er? Sie sind umstellt von einem riesigen Heer. Zwei Mann gegen ein ganzes Heer. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, finde es beinahe lustig, dass der Knecht zu Elisa kommt und sagt, Elisa, was sollen wir jetzt machen? Das ist ein bisschen lustig, oder? Zwei Mann gingen ein ganzes Heer und er sagt, was machen wir jetzt? Da gab es nichts zu machen. Und dieser Elisa, der war fixiert von der Schlange auf dieses Heer und die Überforderung und die Macht Satans. Und was sagt Elisa? Nicht, Herr, schick uns ein großes Heer mit Soldaten, die alle verhauen? Oder entrücke uns einfach, das kannst du doch? Nein, er sagt zu ihm, Herr, tu ihm die Augen auf, damit er sieht, dass er nicht fixiert bleibt von Satan und seinen Gedanken und Ideen und seiner Macht und seiner beeindruckenden Kraft und unserer scheinbar unausweichlichen Niederlage. Und Elisa, was sieht er? Er sieht ein gewaltiges Heer Gottes um sie herum, zwischen ihnen und dem Feind. Und in dieser Geschichte, so wunderbar, werden die Feinde fixiert mit Blindheit und weggeführt und erleben eine peinliche Niederlage. Satan, die Schlange, hypnotisiert. Sei wachsam. Lass dich nicht gefangen nehmen. Lass deine Blicke nicht abgewendet werden von Jesus. Sagt das Neue Testament uns nicht immer und immer und immer wieder neu. In verschiedenen Variationen, lasst uns aufsehen oder noch besser übersetzt, lasst uns wegsehen auf Jesus. Das Huhn damals in diesem Terrarium konnte das nicht. Es kannte Jesus nicht. Entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen flapsig. Aber er wird unseren Blick auf ihn richten. Ein fünftes, was die Schlange macht, und da erinnere ich mich noch gut an jene Szene in diesem Terrarium. Die Schlange, die lag da, man hatte den Eindruck, die schläft, die macht nichts. Und auf einmal, zack, schoss sie nach vorne, hat das Huhn gepackt, hat sich um es herumgewickelt und hat es erdrückt. Wow. Schrecklich. Ich konnte das kaum mit ansehen. Ich wäre am liebsten reingesprungen und hätte das Huhn gerettet. Schau, das tut Satan manchmal auch. Er kann uns manchmal hypnotisieren, aber er kann uns auch überfallen und uns in seinen Würgegriff nehmen. Das will er mit Gottes Kindern. Das tat er mal mit dem David. Der David war auf der Flucht vor Saul, er ist von Erfolg zu Erfolg geeilt, hat seine Raubzüge da gemacht. Und eines Tages, als er wieder mal unterwegs war, er hatte damals sein vorübergehendes Zuhause in der Stadt Ziklag. Und so wird uns berichtet in 1. Samuel 30, Abvers 1, als sie zurückkamen von einem ihrer Raubzüge oder Feldzüge, heißt es da, als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und hatten Ziklag geschlagen, mit Feuer verbrannt, und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Und was ist geschehen? Dann kommen alle Männer zu David und klagen ihn an und wollen ihn umbringen. Und da heißt es im 4,6, und David war sehr bedrängt. Ja, manchmal kommt alles zusammen. Manchmal ballen sich die Schwierigkeiten so, dass wir uns im Würgegriff des Satan fühlen, dass wir denken, so jetzt gibt's keinen Ausweg mehr, keine Chance mehr, jetzt sind wir verloren. Dem David blieb aber ein Ausweg. Es heißt im 4,6, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Satan ist mächtig, er packt manchmal zu. Geschwister, das kann uns auch geschehen. Wir sind nicht immer souveräner Herr unserer Lebensumstände. Da kann dich die Depression plötzlich packen. Wer das schon erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist grauenvoll. Oder urplötzlich wird ein geliebter Mensch von deiner Seite gerissen und von Gott in die Ewigkeit berufen. Oder die Gemeinde kommt in Streit und spaltet sich. Das ist ein Megastress. Satan ist wie eine Schlange. Er kann uns in den Würgegriff nehmen. Geschwister, das ist wichtig. dass wenn wir merken, oh Mann, die Situation, in der ich bin, die erdrückt mich, der dir das sagt, ist niemals unser Herr. Das ist Satan, der uns die Probleme so groß macht, dass wir uns von ihnen erwürgt und erdrückt vorkommen. Jesus ist Sieger. Ich habe das einmal buchstäblich erlebt. Die haben auch immer wieder Menschen gedient, die in okkulten Belastungen standen, und erlebt, wie Jesus Menschen frei gemacht hat von dämonischen Mächten. Und ich lag nachts in meinem Bett und plötzlich merkte ich, wie es mich wirkt. Ich war wie gelähmt in meinem Bett, ich konnte nichts mehr tun, ich konnte mich nicht wehren, ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nur noch in meinem Gedanken rufen, Jesus! Und in diesem Augenblick war die Macht der Finsternis gebrochen. Jesus ist Sieger. Aber Geschwister, es ist auch wichtig, dass wir realistisch sehen, dass wir einen mächtigen Feind haben und dass wir ihn immer wieder identifizieren und dass wir nicht einfach die Umstände und den Lehrer und die Eltern und die Gemeindeältesten, den Ehepartner, die Kinder oder wen auch immer beschuldigen, sondern sehen, aha, hier ist Satan, der mich in seinen Würgegriff nehmen will. Und dann, wie sagt es das Wort Gottes immer, widersteht dem Satan und dann, wie heißt's? Widersteht dem Satan, so flieht er von euch. Wir haben einen mächtigen Feind, aber einen allmächtigen Freund. Und eines muss ich noch erwähnen von dem Saat, von der Schlange, wenigstens von einer gewissen Art von Schlange, und das ist ihr giftiger Biss. Ich bin sehr dankbar, dass ich in keinem Land lebe, wo es Giftschlangen gibt. Ich weiß nicht, wie ich da zurechtkäme. Ich habe schon solche Länder besucht und da hat man mit allerhand Tieren zu tun und dann ist man froh, wenn man verschont bleibt. Aber Satan ist wie eine Schlange und er hat einen giftigen Biss. Und wenn ein Mensch gebissen wird von einer Giftschlange, dann schwillt er an, dann kriegt er Atemnot und es kann zum Tod führen. Vielleicht, lieber Bruder, liebe Schwester, hat dich der giftige Biss Satans gepackt, dass er dich zur Sünde verführt hat, die Gewalt über dich gewonnen hat. Wir sind gerade mit einer Frau im Gespräch in der Gemeinde in Stuttgart, deren Leben ganz grob in Unordnung gekommen ist. Wir vermuten schlimme Dinge. Satan hat sie gebissen mit seiner Versuchung zur Sünde. Sie hat den Gedanken nachgegeben, scheinbar eine menschliche Lösung gefunden. Mag sein, dass der Biss der Verzagtheit und der Enttäuschung oder der Selbstanklage oder der Resignation, dein verklagtes Gewissen dich gepackt hat. Oder du bist in die Fänge der Pornografie geraten und du merkst, wie dir alle Kraft in deinem Leben ausgeht. Schau, wenn ein Mensch von dem Gift einer Schlange gebissen ist, dann verliert er alle Kraft. Alle Körperfunktionen hören auf. Und wisst ihr, so oft sind Christen kraftlos geworden. Aber daran ist nicht die Gemeinde schuld. Und dass wir nicht die besten Bibelkommentare haben oder keine vollmächtigen Beter, die uns die Hände auflegen, sondern weil wir der Sünde Raum gegeben haben und ihr nicht entschlossen entgegentreten. Ich würde mit keiner Giftschlange spielen. Du etwa? Da würde ich gucken, dass ich wegkomme, so schnell wie es geht, und einen ranlasse, der sich mit sowas auskennt. Geschwister, aber wenn dich der Biss der Schlange gepackt hat und du merkst, dein Leben ist unter den Einfluss der Macht der Sünde gekommen, dein Leben ist kraftlos und inaktiv geworden, du bist dann in der geistliche Starre gekommen, Geschwister, dann gibt's nur eins. Und das steht in Jakobus 5, Vers 16. Ich weiß, dass da von körperlichen Krankheiten vordergründig die Rede ist. Das ist vollkommen richtig. Aber es gilt auch für die geistliche Krankheit. Da, wo dich der geistliche Biss des Satans gepackt hat. Und da heißt es im Vers 16, bekennt einer die Übertretungen, einander die Übertretungen und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Geschwister, wenn dein Bruder, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn dein Leben kraftlos geworden ist durch die Sünde, dann zögere nicht, heute noch zu einem Bruder oder einer Schwester zu gehen und die Sünde auszusprechen, dass mit dir gebetet wird und dass die Macht dieses Giftes in deinem aus deinem Leben entzogen wird und du geheilt wirst und du wieder kraftvoll wirst. Denn es gibt ein Gegengift gegen den Biss der Sünde. Und das ist 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Aber Geschwister, manchmal genügt es nicht, dass du deine Sünde daheim im Kämmerlein alleine dem Herrn bekennst. Wir sind in eine Gemeinde gestellt. Und deswegen habe ich Jakobus 5 gelesen, bekennt einander eure Sünde. Es ist für mich manchmal peinlich, wenn ich zu einem Bruder gehen muss und muss ihm sagen, Bruder, schau, da hat mich Satan zu Fall gebracht. Das will ich bekennen. Was wichtig, damit nicht die Sünde uns vergiftet. Viele Christen bleiben mit ihrer Not alleine, mit ihrer Sünde allein, mit ihren Niederlagen alleine, mit ihrer geistlichen Kraftlosigkeit alleine, mit ihren Fantasien, mit ihren Gedanken alleine, mit ihrer Herzenshaltung, mit ihrer Resignation, mit ihrem Hochmut, mit ihrer Unreinheit. Sie bleiben alleine. Wenn mich eine Giftschlange gebissen hätte, weißt du, was ich täte? Ich würde um Hilfe schreien, bitte helft mir. Ich bräuchte die anderen, die mich zum Arzt bringen und mir das entsprechende Serum injizieren. Und so ist es manchmal wichtig, dass wir diesem Satan entschlossen mit den Waffen Gottes entgegentreten. Ich habe heute Morgen keine Zeit, ist auch nicht Gegenstand meiner Predigt heute Morgen, euch jetzt die geistliche Waffenrüstung zu entfalten. Und ich weiß, dass die Predigt vielleicht ein bisschen einseitig ist. Das habe ich aber sehr bewusst so gemacht, dass wir einfach uns bewusst werden, so diesen Feind gibt es, dieser Satan ist da. Er ist ein besiegter Feind, aber er ist da. Er ist da. Aber ich hoffe, dass du auch den zweiten Gedanke nicht vergisst. Weißt du noch den Merksatz, wir haben einen, sagen wir es mal zusammen, wir haben einen mächtigen Feind, aber einen allmächtigen Freund. Und das ist Jesus. Aber um seinen Sieg realistisch zu erleben, müssen wir uns auch realistisch mit dem auseinandersetzen, den es zu besiegen gilt. Ist ja klar. Sieg gibt's nur, wo es auch Kampf gab. Und in diesem Kampf stehen wir. Und das macht uns so abhängig von Jesus. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Er lässt das zu, dass wir überfordert sind. Bist du auch überfordert mit deiner Nachfolge? Bist du überfordert gegenüber der Sünde? Bist du überfordert in deinen Aufgaben? Bist du überfordert gegenüber dem Teufel? Ich auf jeden Fall. Wenn du auch da bist, herzlich willkommen im Club. Aber da wird Gott verherrlicht. Darf ich das zum Schluss lesen, auch aus dem Epheserbrief im Kapitel 3, im Vers 20? Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das ist Jesus. Mit diesem Sieg darf ich rechnen. Von diesem Sieg bin ich abhängig. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Rettung. Wir brauchen diese Botschaft, um uns in Erinnerung zu rufen, dass wir schwach sind. Wie Josef war, denn mir ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Keine Kraft gegenüber Satan. Er muss wachsen und ich abnehmen. Und es ist wichtig, dass wir realistisch, nüchtern leben und uns dessen bewusst sind. Wir leben im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Diese Erde ist nicht der Himmel. Wenn du hier den Himmel erwartest, hast du dich verirrt. Der Himmel ist ganz woanders. Hier sind wir im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Und da mittendrin hat der Herr seine Gemeinde gebaut. Das bringt mich immer wieder zum Staunen. Der Herr hat seine Gemeinde nicht einfach in den Himmel gesetzt. Er hat sie, baut sie mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Und damit zeigt er seine Macht. Er kann den Satan höhnen und ihm sagen, schau, du bist mächtig, aber ich bin allmächtig. Du hast große Kraft, aber ich habe viel größere. Du kannst zerstören und ich kann bewahren. Und er, Jesus, wird das angefangene Werk in uns vollenden. Und bis dahin, Geschwister, will ich mich von Jesus ernüchtern, aber auch ermutigen lassen, weil er der Sieger ist, weil er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und weil er uns eine geistliche Waffenrüstung gegeben hat, um Widerstand leisten zu können und den Sieg davon zu tragen, möge der Herr uns das in Erinnerung rufen in den entsprechenden Situationen dieser Woche. Ich möchte, dass wir einen kleinen Moment still werden. Jeder auf seinem Platz still wird. Und Jesus in seinem Herzen Antwort gibt. Vielleicht die Dinge sagt, die ihm bewusst sind. Das heißt, du vielleicht sagst, Herr Jesus, du siehst, da hat mich die Schlange hypnotisiert oder mit ihrem giftigen Biss vergiftet. Oder da hat er mich betrogen mit seiner Listigkeit. Dass du deine Not dem Herrn sagst. Und da, wo du weißt, ich muss aus der Deckung, ich brauche jetzt einen Bruder oder eine Schwester, um Dinge auszusprechen, damit sie mir helfen, dass das Gegengift in meinem Leben wirksam wird, dass du das in deinem Herzen festmachst und es umsetzt, sobald der Gottesdienst abgeschlossen ist. So wollen wir einen kleinen Moment still werden, bitte niemand laut beten und ich schließe dann mit Gebet ab. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du das große Thema der Schrift bist, das große Thema des Himmels, das große Thema deiner Gemeinde und weil du unser großes Thema bist. Danke, dass du der Sieger bist, wie wir es manchmal auch singen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Wir beten dich an, dass du mächtig warst, uns aus dem Machtbereich des Fürsten dieser Welt herauszuretten und uns zu deinem Eigentum zu machen, in dein Reich hineinzuberufen und dass du mächtig bist, uns trotz aller Verführungen, trotz aller brutalen Angriffe Satans zu bewahren, bis wir am Ziel sind. Da du aber die Wahrheit bist, Herr, zeigst du uns auch die Realität und willst uns aufmerksam machen. Wie es Paulus gesagt hat, uns ist nicht unbewusst, was er im Schild führt. Herr, hilf uns immer wieder neu, auch in unseren Lebenssituationen nicht Menschen anzuklagen, denn du hast uns ja gesagt, wir hätten nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern dass wir den Satan sehen, der uns auch durch das Fehlverhalten von Menschen, durch Lebenssituationen, durch unsere eigene Schwachheit oder Versagen den Blick weglenken will von dir auf anderes. Und du kennst jeden von uns, der von Satan hypnotisiert wurde oder mit dem giftigen Biss infiziert wurde oder der gepackt ist vom Würgegriff des Feindes. Du siehst den, der sich hat blenden und durch die List Satans verführen lassen, die Gedanken verdrehen lassen. Herr, ich bitte dich, dass du uns das bewusst machst, damit wir damit zu dir kommen und dein Sieg in unserem Leben Realität werden darf und immer wieder neu. Herr, hilf uns, das zu tun, was du gesagt hast, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Herr, der Teufel darf nicht unser Thema werden und schon gar nicht unsere Blickrichtung. Aber danke dafür, dass du uns Wachsamkeit und Nüchternheit schenkst und einen klaren Blick und dass wir dann immer wieder neu auf dich sehen dürfen, unseren allmächtigen Freund. Wir geben dir die Ehre und danken dir, Herr. Amen.